Wir hatten vorher eine Reihenfolge festgelegt, deswegen können wir jetzt gar nicht an Andreas spannende Punkte gleich direkt anknüpfen, sondern ich ziehe jetzt ganz knallhart nach Festlegung das wieder zurück und fangen bei Fred wieder an und wir begeben uns kurz zurück. Du hattest erzählt, NOPAG in Bayern war ein erfolgreiches Bündnis, ein sehr weites Bündnis. Ihr habt gekämpft, ihr habt für, ich sag mal, unsere eher im Norddeutschen verlagerten Vorurteile unglaubliche 40.000 Leute auf die Straße bekommen in Bayern. Als ich das erste Mal gelesen habe, konnte ich es kaum glauben und fand es unglaublich toll. Genau, du hast gerade schon angefangen, so ein bisschen darüber zu erzählen, aber ich frage jetzt nochmal konkreter nach. Was heißt das, so ein breites Bündnis aufzubauen? Ihr wart mit dem Kampf, egal wie stark ihr wart, und es war sicherlich auch ein Start und ein Signalfanal für andere Kämpfe um Polizeigesetze, die ja jetzt auch noch anstehen. Was bleibt davon? Wie arbeitet ihr weiter? Du hast es kurz auch angesprochen, geht so ein breites Bündnis dann über in andere Kämpfe, wie zum Beispiel bei Ausgehetzt, oder verabschieden sich dann schon die Ersten, und was sind die nächsten Schritte?
Ja, alles sehr relevante und interessante Fragen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt so die 6, 7 Fragen strukturiert nacheinander beantwortet bekomme. Genau, aber ich würde einfach so ein bisschen drüber reden, was gerade so ein bisschen unsere Analyse der Verhältnisse ist. Also ich würde auch sagen, so auch für uns war das sehr unerwartet, dass es überhaupt irgendwie so große und breite Proteste gab. So, es gab irgendwie es gab 2 Verschärfungen des Polizeiaufgabengesetzes, einmal im Mai, einmal im Juli, im Mai 2018 und einmal im Juli 2017. Und damit man sich so ein bisschen die Größenverhältnisse und das Übliche in München vorstellen kann, so die erste Demo 2017 im Juli hatten so 30 Leute, und dann war es doch sehr erstaunlich, dass irgendwie ein halbes Jahr später irgendwie fast 1000-mal so viele Leute da waren. Das heißt irgendwie schon, genau, ein erfolgreicher Protest, vielleicht primär deswegen, weil man irgendwie aus einer gesellschaftlichen Situation immer weiter nach rechts gehende Diskurse und Praktiken und einer starken Rechtsentwicklung der CSU, die in den Augen von den meisten in unserem Bündnis irgendwann kaum noch von der AfD zu unterscheiden war, irgendwie eine Situation gesellschaftlicher Polarisierung mehr geschaffen hat, ist halt die Frage, gut, bedeutet das jetzt irgendwas, wenn irgendwie dieses konkrete Gesetz trotzdem verabschiedet wurde, wenn irgendwie die Auswirkungen auf die Wahl, gut, man könnte immer argumentieren, es hätte noch schlimmer sein können, irgendwie 5% mehr für die AfD. Die CSU hat tatsächlich ziemlich verloren. Gut, dafür sind die Freien Wähler stärker geworden, beziehungsweise jetzt mit in der Regierung. Das heißt, ist so ein bisschen die Frage, hatten diese Proteste jetzt irgendwie wahlrelevante Auswirkungen? Ich glaube, für uns ist vor allem wichtig, daraus mitzunehmen, dass wir auf keinen Fall aufhören wollen. Also wir wollen auf jeden Fall genau sowohl als Bündnis weitermachen. Dann ist immer die Frage, mit welcher Ausrichtung macht man das? Also bleibt der Fokus auf das Polizeirecht? Dann, genau, wir haben viel gerade zum Ende des Wahlkampfs oder irgendwie so, genau, dann, davon werden ja anscheinend unsere Zeithorizonte irgendwie diktiert, aber genau so fühlte sich das dann an. Also dann zunehmend waren wir irgendwie Teil von so einer gegen die CSU und gegen den rechtsgerichteten Massenbewegung. Manche haben auch irgendwie von Einheitsfront gesprochen, was in so einer Art, weiß nicht, marxistisch-leninistischem Jargon irgendwie anscheinend ein toller Begriff ist, um das zu beschreiben. Und genau, ist halt die Frage, so vielleicht wäre der nächste Ziel auch irgendwie so weiter in so einer allgemeinen Gegenrechtsfront mitzuarbeiten. Vielleicht geht es aber auch genau um eine Ausweitung in Richtung von einer allgemeinen Staatskritik, also so eben dann nicht nur irgendwie dieses eine als Ausnahme betrachtete Gesetz oder seine Verschärfungen, sondern genau so eine allgemeinere, wie sie, glaube ich, auch von CLIP irgendwie gemacht wird, oder wie ich es jetzt zumindest gerade verstanden habe, irgendwie quasi eine allgemeine Staatskritik, in der Repression generell oder politische Spielräume im Staat irgendwie als gefährdet oder als dauerhaft prekär verstanden werden. Und genau, das sind halt so wichtige Debatten, die man haben muss, glaube ich. Es ist natürlich auch vieles irgendwie nicht so gut gelaufen. Also es war ein sehr weißer Protest, zumindest von den Organisatorinnen. Es war irgendwie natürlich auch anstrengend. Also ich habe vorhin das erwähnt, so FDJ bis irgendwie FDP, davon finde ich beide persönlich ziemlich blöd und problematisch. Das geht sicher allen anderen auch so. Also ich kann auch, also wir streiten in unserem Bündnis natürlich auch sehr viel und so. Das heißt, es ist auch die Frage, wie viel Sinn macht es, sowas eigentlich langfristig aufzuhalten, wenn so der gemeinsame negative Fixpunkt verloren geht. Ich würde aber sagen, das macht auf jeden Fall Sinn. Also so, es sind halt irgendwie viele Verbindungen entstanden, es sind irgendwie Erfahrungen ausgetauscht worden, Kontakte ausgetauscht worden. Man hat, und das ist vielleicht der zentralste Punkt, eine Aufmerksamkeit geschaffen für Gefahren, die sich aus der Polizei oder einer immer weitergehenden Verpolizeilichung ergeben. Also ich finde es auch immer ganz spannend zu vergleichen, so in München die Debatte nach G20, wo überall irgendwie die AfD und auch die CSU und ich glaube sogar die SPD plakatiert hatte, dass irgendwie so stoppt den Antifa-Terror, so, und keine Ahnung, so sehr glorifizierende Wahrnehmung der Polizei, sehr diskreditierende Wahrnehmung von politischem Protest. Und ich glaube, aus dieser Art von Diskurs sind wir ein bisschen rausgekommen. Das heißt, so diese allgemeine, so ein Ansatz von allgemeiner Staatskritik, ein Ansatz von Polizeikritik und ein Raum dafür ist geschaffen worden. Wir sehen ja auch, es gibt irgendwie bundesweit die verschiedenen Bündnisse, die sich so ähnlich konstituiert haben wie wir. Da waren heute, also tatsächlich so as we speak, irgendwie zwei Proteste, einmal in Niedersachsen, einmal in Nordrhein-Westfalen. Und da waren auch jeweils mehrere tausend Menschen auf der Straße, die sich eben spezifisch mit Polizeigesetzen beschäftigt haben. Ich habe vorhin noch jemanden getroffen aus dem sächsischen Bündnis, der hat mir erzählt, eigentlich sollten Sie hier sitzen, weil bei Ihnen steht die Verabschiedung noch an und Sie planen ganz viele tolle Aktivitäten. Zum Beispiel so einen offenen Bürgerdialog irgendwie am 16. Januar und ich glaube nochmal eine andere Großdemo. Das heißt, nicht nur laufen aktuell noch bundesweit Proteste, sondern die stehen auch noch an und es sind auch noch nicht überall die Gesetze verabschiedet. Das heißt, genau, ich glaube, es ist irgendwie sehr spannend für uns alle darüber nachzudenken, was können diese entstandenen Kontexte, Bündnisse, Verbindungen irgendwie uns helfen. Vielleicht auch gerade so, heute früh war ich, das finde ich ganz interessant, würde ich gerne hier diskutieren, bei einem Podium, Panel, Vortrag, weiß nicht, wie man es nennen möchte, zu Angriffen auf politische Bewegungen. Und ich finde es sehr spannend, sich zu fragen, so was ist die Rolle von so breiten Bündnissen in der Abwehr konkreter Repressionen? Also zum Beispiel in Bayern haben wir ständig irgendwie Razzien auf Geflüchtetenlager, wo sehr viele Leute irgendwie inhaftiert oder kriminalisiert werden. Wir haben irgendwie eine Serie von Prozessen gegen pro-kurdische Aktivistinnen, die irgendwie alle als Terroristen ausgewiesen werden sollen. Und ich finde es sehr spannend, sich zu fragen, okay, so eine breitere, auch liberale Akteure integrierende Protestbewegung gegen irgendwie eine spezifische Reform des Polizeirechts, wie können wir sie weiterdenken in Hinsicht auf eine, genau, auch eine sich mit konkreten Angriffen beschäftigende Politik. Und ja, habe jetzt, glaube ich, nicht direkt auf die Fragen geantwortet, weil so viele auf einmal waren, aber ich habe mal so gesagt, was ich dazu dachte irgendwie.
Okay, meine Aufgabe, du hast jetzt gerade schon genannt, die liberalen Rechtsstaatskritiker. Wenn ich Andreas fragen darf, ist es sicherlich nicht die Zielgruppe, auf die das Spektrum zielt, für das du hier stehst. Ich hole deshalb den Klassiker raus. Du hast gesagt, ihr wollt nicht besser mitspielen, sondern wollt die Spielregeln ändern. Du hast auch von subversiven Aktionen gesprochen. Ich mache es mal ein bisschen konkreter. Ich kenne die Ergebnisse aus der allgemeinen Protestforschung und die sagen, in dem Moment, wo der Protest umschlägt in gewalthafte Aktionen, ja, also wenn das Subversive und das Spielregelnbrechen bestimmte Regeln überschreitet, ist das inhaltliche Anliegen des Protests tot. Weil sofort beginnt die Desavouierung des gesamten Anliegens, sofort beginnt die Marginalisierung der Gewalttäter und damit sind wir dann gleich in dem Bereich, wo man sagt, jetzt ist Strafrecht, jetzt ist Polizei und ist ja alles schön und gut, was die wollen. Aber wenn sie es so wollen, ja, so sagt das liberale Bürgertum, wenn sie es so wollen, dann nicht mit uns. Wie steht ihr zu dem, ich sage, das ist der Klassiker, wie steht ihr dazu?
Ja, das dickste Brett kriege ich hier gleich zu Anfang serviert. Danach kann es ja nur einfacher werden. Wie so oft bei grundsätzlichen Fragen ist es natürlich auch unglaublich schwierig, darauf jetzt vernünftig zu antworten, ohne dass ich die jeweils 5 Minuten, die wir einhalten sollen, halte. Ich sag's mal so, ich glaube, dass es einen Widerspruch gibt und dass es darin auch eine Konfrontation gibt in Bezug, und die Frage ist ja Bündnisfähigkeit. Letztlich ist ja der Kern dieser Frage, inwieweit ist eigentlich eine, ich sag's jetzt mal, formelhaft eine autonome Politik überhaupt bündnisfähig. Und das ist auch ein Streit, um es vielleicht auch konkreter zu formulieren, die auch während des G20-Bündnisses in Hamburg sehr intensiv auch geführt worden ist, weil natürlich genau die Argumente auch genannt worden sind, dass Gruppen uns vorgeworfen haben, also ihr nehmt uns auch in Haft. So, also weil wenn ich für gewaltfreien Protest eintrete, dann hört mich keiner, weil das ist erwartet. Aber wenn ich damit konfrontiert bin, dass ihr als Bündnisakteurin eben auch Gewalt nicht ausschließen wird, so, dann nehmt ihr mich damit in Haft. Für mich berührt das eine ganz grundsätzliche Frage eben, was eine Qualität von Bündnis ist und ob es tatsächlich so ist, dass eine politische Arbeit davon getragen ist, dass man in allen Punkten einen abgeschlossenen Konsens formuliert oder nicht. Und ob es nicht eine politische Stärke sein kann, auch eine Differenz zu benennen, aber trotzdem sich davon nicht spalten zu lassen. Und das ist aus meiner Sicht der ganz zentrale Punkt. Weil grundsätzlich ist es so, dass es, glaube ich, bei vielen Menschen einen Konsens darüber gibt, dass die bewusste Regelüberschreitung auch ein wichtiger Teil politischer Arbeit sein kann. Und wenn man sich den Diskurs um den Ausstieg aus der Atomkraft zum Beispiel anschaut, in den 70er Jahren war es der militante AKW-Widerstand, der isoliert war von der bürgerlichen Mitte, der stigmatisiert war eben als gewaltgeneigte Chaoten, die also eine technologisch fortschrittliche, also eine fortschrittliche Technologie desavouieren. Mittlerweile ist der Atomausstieg eben auch Konsens. Ein zweites wichtiges Beispiel sind für mich die militant geführten Häuserkämpfe. Ich bin hier in Berlin, das muss ich ja, glaube ich, niemandem erklären. Das gilt aber ebenso auch für Frankfurt, aber eben auch für Hamburg. Und es war richtig und wichtig, dort auch militante Politik als Teil einer politischen Kampagne, als Versuch, auch politische Spielräume zu eröffnen oder auch zu verteidigen, auch politisch einzusetzen. Und diese politische Erfahrung ist für mich auch ein Argument, auch in Bündnisarbeit deutlich zu machen, dass politische Gewalt, dass das Infragestellen des Gewaltmonopols kein Selbstzweck ist. Das ist aus meiner Sicht jedenfalls ein ganz zentraler Punkt. Und dass aus diesem Verständnis heraus es eben deswegen auch legitim ist, sich in Bündnissen um die Gewaltfrage eben dann auch zu streiten. Und es gibt aus meiner Sicht immer das Recht, dass eben auch Bündnispartner sagen, ihr macht nicht mehr mit, weil wir haben da keinen Bock drauf. In Hamburg ist es am Beispiel der großen Abschussdemo an dem Samstag eben anders gelaufen. Dort gab es ein sehr intensives Ringen auch darum und es gab eine dann auch gemeinsam getragene Entscheidung, dass man auch bestimmte politische Haltungen so nebeneinander stehen lassen kann und man sich eben nicht zum Verstrecker des staatlichen Distanzierungsgebotes macht. Und das hat aber der großen Demo an dem Samstag funktioniert. In dem Gesamtdiskurs, G20 zum Beispiel, das ist aber ein gesondertes Themenfeld, würde ich sagen, ist es ein Punkt nach hinten losgegangen. Es gibt einen Genossen, der formuliert hat, und das mache ich mir zu eigen, aber es ist nicht mein Bonmot, der gesagt hat, von der Dynamik der Ereignisse, dass die Polizei bis zu dieser Schanzennacht militärisch gewonnen hat, aber moralisch verloren hat, weil es eigentlich in im öffentlichen Diskurs sehr bis weit in die bürgerlichen Medien kritische Stimmen über das Gebaren der Polizei bis zu diesem Zeitpunkt gab. Dann gab es die Riots und die Auseinandersetzung in der Schanze in der Nacht von Freitag auf Samstag. Da hat die Polizei militärisch verloren, aber moralisch gewonnen und mit diesem Gestus auch den Diskurs nach dem G20 auch hegemonial bestimmen können. Und das ist aus meiner Sicht auf jeden Fall ein ganz zentraler Punkt, wo sich eben eine militante, autonome Politik eben auch befragen lassen muss unter den Kriterien Vermittelbarkeit, Anschlussfähigkeit und das ist auf jeden Fall ein ganz klarer Knackpunkt, der auch ein offener Punkt bleiben muss.
Die nächste Frage geht an Franziska vom Republikanischen Anwältinnen- und Anwälteverein. Ihr habt ja mit Unteilbar eigentlich sozusagen für mich eher außerhalb eures sonstigen Spektrums eine unglaublich große Demonstration auch auf die Beine gestellt in eine, ich würde jetzt sagen, eher Konsensdemo, um den Begriff von Andreas aufzugreifen, wo ihr unglaublich viele verschiedene Themen, also ihr hattet keine Einpunkt-Demo, sondern es waren unglaublich viele Themen und politische Kämpfe zusammengeführt, die da gemeinsam auf die Straße gegangen sind, unter dem Unteilbar-Logo. Was war der Auslöser dafür, dass ihr es überhaupt gemacht habt? Wie seid ihr drauf gekommen und was waren die strategischen Überlegungen dahinter? Also warum jetzt eine große Bündnisdemo, wo vielleicht das, würde ich jetzt einmal formulieren, das große politische Thema vielleicht nicht so ganz klar war, außer wir wollen miteinander gegen das, was gerade passiert.
Vielleicht um es vorweg zu sagen, also der AAV hat nicht die Unteilbar-Demo gemacht, sondern die Unteilbar-Demo ist ein breites Bündnis gewesen und der AAV war vielleicht der Moment, wo das Steinchen ins Rollen gekommen ist. Also der AAV hat da nicht irgendwas auf die Beine gestellt, würde ich sagen. Vielleicht angestoßen. Vielleicht noch kurz zu den Gründen, weil ich glaube, das erklärt unter Umständen auch das, was dann daraus geworden ist. Tatsächlich gab es im RAV-Vorstand eine Diskussion im Sommer, was machen wir jetzt eigentlich vor dem Hintergrund, dass eigentlich alle in der juristischen Arbeit und in der alltäglichen eigenen Arbeit zum einen völlig überrannt sind, extrem frustriert sind und man eigentlich nicht mehr hinterhergekommen ist, wo man eigentlich anfangen soll, irgendwas zu tun. Das gipfelte dann jetzt, was die Anwaltschaft betrifft, dann nochmal in den direkten Angriffen von Dobrindt mit der Anti-Abschiebeindustrie durch die Anwaltschaft. Also eine ganz klare Kampfansage, die uns auch da gemacht worden ist. Und im Prinzip war es absolut banal, der Wunsch, aus dieser Schockstarre in irgendeiner Form heraustreten zu können. Und die Diskussion, die eigentlich von Beginn an stattgefunden hat, war, wenn wir anfangen aufzulisten, wogegen wir eintreten wollen, dann werden wir die Spaltung oder die unterschiedlichen Bereiche, in die wir alle aufgespalten werden, in den unterschiedlichen Kämpfen, die laufen, also sei es gegen die Polizeigesetze, sei es gegen die Angriffe auf die Geflüchtetenheime, sei es, sondern wir eigentlich dachten, wenn wir irgendetwas machen wollen, dann muss das für etwas stehen und nicht vornehmlich gegen etwas. Und natürlich dann die Diskussion erstmal war, was haben wir denn als Anwaltsorganisation damit zu tun? War dann aber klar, unsere Arbeit ist so direkt davon beeinflusst, deswegen ging das dann los. Tatsächlich politisch würde ich jetzt mal das als vollkommen dilettantisch beschreiben, was wir da gemacht haben. Wir haben nämlich völlig willkürlich, wer kennt wen, zu einem Treffen eingeladen und eine Idee vorgestellt. Und ich glaube, das Interessante ist tatsächlich, was ab dem ersten Moment passiert ist, wo es so ein erstes Treffen gab, dass nämlich die Resonanz so unglaublich groß war, dass das so positiv aufgenommen worden ist, war eigentlich dann der Haupt, deswegen sage ich, das ist nicht der RV, sondern es war dann der Hauptauslöser. Es hat dann durchaus sehr intensive Diskussionen darüber gegeben, was Gegenstand dieser Demonstration sein soll. Es waren sich alle einig, es soll eine große Demonstration sein, und zwar vor dem Hintergrund all die Akteurinnen und Akteure, die aktiv sind, die eintreten und ihr Leben sozusagen gestalten und sich engagieren für eine solidarische Gesellschaft, die wieder sichtbar zu machen und den Diskurs, der einfach von rechts bestimmt war, mit einem anderen Thema zu besetzen. Ob das gelungen ist, wagen wir mal zu bezweifeln. Das Presseecho war ja jetzt nicht so besonders groß. Aber das war der Hintergrund, dass klar war, wir brauchen auf jeden Fall ein breites Bündnis und wir wollen versuchen, der Zersplitterung der unterschiedlichen Kämpfe und damit auch der vollkommenen Entpolitisierung der Kämpfe entgegenzuwirken, indem wir sagen, alle Fragen, die sich stellen und alles, wofür sich so viele Menschen engagieren, gehört zusammen und wer einen von uns angreift, greift uns alle an. Das war der Hintergrund. Die schwierigste Frage, und ich glaube, da gibt es auch dann sehr unterschiedliche Zufriedenheiten dazu, war natürlich die inhaltliche Ausrichtung. Es war klar, es kann überhaupt nur ein Demobündnis sein. Dieses Demobündnis sollte sich eben orientieren an einem Aufruf und damit sollten dann möglichst die Bündnispartnerinnen und Bündnispartner gewonnen werden. Das heißt, dieser Aufruf ist nicht in Diskussionen mit 450 Organisationen entstanden, sondern der ist kleiner entstanden, aber schon in der Vordiskussion, welche Organisationen man mit einbinden will, hat es natürlich schon an inhaltlicher Schärfe in dem Sinne Abstriche gegeben. Und der Versuch ist dabei gewesen, um nicht in die Beliebigkeit abzurutschen, tatsächlich zu versuchen, die positiven Formulierungen, also aus dem reinen, wir bewegen uns hier in einem Abwehrkampf rauszukommen, hin zu einer Formulierung, welche Gesellschaft leben wir eigentlich oder wollen wir eigentlich leben, das sozusagen sichtbar zu machen. Das war der Ansatzpunkt für diesen Aufruf und dass da so viele unterzeichnet haben innerhalb von 2 Wochen, das hätten wir alle nicht erwartet und wir haben auch nicht erwartet, dass da so viele Leute kommen. Was beeindruckend war, und das, glaube ich, muss man in so einer politischen Analyse oder so sollten wir einfach nicht unterschätzen, genau wie es bei euch in München oder in Bayern gewesen ist, dass es unglaublich viele unterschiedliche organisierte und nicht organisierte Leute gegeben hat, die wahnsinnig viel Engagement und ein wahnsinniges Bedürfnis hatten, etwas zu tun, was man ja auch schon gesehen hat in dem Jahr, dass es unglaublich viele Proteste gegeben hat, also natürlich die ganzen Proteste gegen die Polizeigesetze, aber dass so etwas wie die Seebrücke entstanden ist mit unglaublich vielen Aktionen. Das ist die größte Demo der selbstorganisierten Migrantinnenorganisation in Hamburg gegeben hat. Das spricht ja auch schon für sich und der Wunsch war natürlich, das alles in einem zusammenzuführen und zu sagen, ihr könnt nicht über die Migration diskutieren, wenn wir nicht über die soziale Frage diskutieren. Wir stellen hier die Fragen, die für uns interessant sind und die wir diskutieren wollen. Und wir wollen das wieder sozusagen auf die Agenda setzen. Das ist natürlich trotz der Viertelmillionen ein Tag gelungen, aber danach war es auch schon wieder weg. Also das fände ich nochmal interessant zu hören. Wie kommt es eigentlich, dass diese ganzen Proteste und diese großen Bündnisse schlicht nicht zur Kenntnis genommen werden? Insofern sind wir jetzt in diesem Bündnis, was ja nur ein Demo-Bündnis war, jetzt in der weiteren Auswertungsphase. Wie können wir eigentlich weitermachen? Alle, die dabei waren, sagen, wir müssen und wollen unbedingt weitermachen. In welcher Struktur und mit welchen Ausrichtungen? Das ist alles gerade im Moment in Arbeit. Vielleicht so viel erstmal.
Philipp, wir machen die Runde voll. Ich habe eben auf dem Infostand da drüben Werbematerial von euch gesehen, eine schöne Postkarte, Stay Calm, Go to Karlsruhe. Was mir in den Sinn kam, war da ein alter Aufsatz von Anfang der 70er Jahre mit dem schönen Titel Die Sozialstaatsillusion und der gesellschaftliche Status Quo. Und ich dachte, das aktualisieren wir, die Rechtsstaatillusion und der gesellschaftliche Status Quo mit dem Blick auf Karlsruhe. Um es konkret zu machen, das Volkszählungsurteil des Verfassungsgerichts ist ja gestern schon gewürdigt worden und es war sicherlich ein bürgerrechtlicher Erfolg, dieses Urteil. Und was ist das Resultat? Man nehme die Polizeigesetze vorher und nachher, man nehme die Polizeipraxis vorher und nachher. Die Polizeigesetze sind dicker geworden, nämlich um die Prosa, die den Anforderungen des Gerichts Genüge tun soll. Und die Polizeipraxis hat sich nicht geändert, hat sich vielmehr jetzt konsolidiert auf einer rechtsstaatlich einwandfreien Lösung und substanziell ist wenig gewonnen. Und deshalb finde ich ja eigentlich ein ganz interessanter Ansatz, strategische Prozessführung zu betreiben, aber ist nicht das Ergebnis, dass am Ende sozusagen die Spirale nur auf einem neuen Niveau forciert wird, rechtsstaatlich abgesichert und politisch tot. Ja, wenn das Verfassungsgericht gesprochen hat, kann man für die nächsten 20 Jahre ein Thema vergessen.
Ja, danke für die Frage, die jetzt verschiedentlich ja angeklungen ist. Ich glaube, es ist berechtigt, diesen Spruch in Frage zu stellen mit dem bleibt ruhig und geht nach Karlsruhe, auch wenn das natürlich anknüpft an diese britische Kampagne aus der Kriegszeit und sozusagen eine antifaschistische Grundrichtung damals hatte, dass man nach Karlsruhe gehen soll, also sozusagen sich auf das Gericht bezieht und nicht auf die Verfassung oder also auf das Grundgesetz, ist natürlich schon problematisch, weil ich glaube, es wichtig ist für eine Organisation, die strategische Prozessführung macht für Grund- und Menschenrechte, auch kritisch zu bleiben gegenüber dem Verfassungsgericht, also nicht zu sagen, was das Verfassungsgericht entscheidet, ist richtig und gut und danach ist sozusagen Protest illegitim. Das wäre also, glaube ich, grundverkehrt. Ich finde auch den Spruch Freedom needs fighters oder Freedom fighters, Freiheit braucht Freundinnen und so weiter, besser als Rechtsschutzversicherung für das Grundgesetz, was ja auch so ein bisschen so klingt. Ich glaube, Hintergrund dieses strategischen Ansatzes ist schon ein bestimmtes Verständnis von Recht oder von Verfassungsrecht. Und das haben jetzt wir oder erst recht ich uns natürlich nicht ausgedacht, sondern das ist auch eine uralte Diskussion, was funktioniert Recht wirklich so wie die Regeln von einem Brettspiel? Und so ist es, glaube ich, nicht, sondern es gibt sozusagen Unbestimmtheiten, es gibt Auseinandersetzungen und Kämpfe darum, was das Recht sein soll, die alle möglichen kleinen kleinen Intellektuellen, würde Gramsci sagen, die in allen möglichen Auseinandersetzungen im Alltag, in allen möglichen Rechtsstreitigkeiten auf verschiedenen Ebenen immer wieder hergestellt, ausgehandelt oder ausgekämpft werden. Und diese Auseinandersetzungen finden statt, auch wenn man sich nicht daran beteiligt. Also ich finde eigentlich illusionär eher die Annahme, das würde schon irgendwie sozusagen sich alles auch nicht zum Schlimmeren verändern, wenn man sich da einfach raushält. Also wenn man da sozusagen schön die anderen vor sich hinwerkeln lässt und man steht am Rand und kommentiert es kritisch, das würde dann irgendwie würde nichts machen, sondern das ist sozusagen eine Auseinandersetzung, die gibt es und man sollte sich daran beteiligen, weil hier mehrfach jetzt von Geschichte die Rede war, das ist ja auch eine alte Position, die Helmut Ridder und Wolfgang Abendroth und andere vor Jahrzehnten vertreten haben. Also es lohnt sich schon, mit dem Grundgesetz sozusagen in der Hand als Waffe auch zu versuchen. Das ist immer noch in vielen Fragen damals wie heute sozusagen weiter links oder fortschrittlicher als die Verfassungsrealität, Verfassungspraxis oder Rechtsrealität. Das ist kein völlig stumpfes Schwert, mit dem man nur zur Pazifizierung und Entpolitisierung von Konflikten beiträgt. Recht hat nicht nur die Funktion, ein Herrschaftsinstrument zu sein und sozusagen Macht umzusetzen, vielleicht noch zu verschleiern, sondern hat diese Funktion vielleicht auf der einen Seite, aber hat immer auch die Funktion, halt gerade den unmittelbaren Durchbruch von Macht sozusagen zu verhindern oder abzumildern, hat immer auch eine Schutzfunktion, gerade von zugunsten von Marginalisierten. Es gibt in der Rechtsform immer ein Element von allgemeiner Gleichbehandlung und dadurch auch Freiheit. Das kann ich jetzt nicht nur aus Zeitgründen, sondern auch mangels Kompetenz nicht theoretisch tiefer hier noch alles ausführen, aber es lohnt sich sozusagen mit dem Recht auch anzutreten. Das dürfte aber nicht so verstanden werden, dass das sozusagen das einzige Instrument sein kann. Also strategische Prozessführung bedeutet ja nicht nur, man konzipiert vielleicht aktiv einen Fall und überlegt sich, was für Personen wären denn die am besten geeigneten Personen, um gegen ein Gesetz XY zum Beispiel zu klagen, weil die bestimmte persönliche Merkmale erfüllen, die man alle braucht. Sagen wir mal, irgendjemand sollte eine Ärztin sein, jemand sollte unter 18 sein, etc., etc. Sondern es geht ja auch darum, das natürlich alles zu machen und vielleicht auch handwerklich das gut zu machen, aber eine strategische Prozessführung auch in anderen Ländern funktioniert ja erfahrungsgemäß gerade dann nur, wenn sie mit einer öffentlichen Öffentlichkeitsarbeit und mit einer Kampagne sozusagen einhergeht. Also das beeinflusst sich ja gegenseitig. Nicht nur Leute, die sich damit besser auskennen, erzählen es aus verschiedenen Ländern, längst nicht nur den USA, auch aus Indien und von sonst woher, dass die Erfolge in rechtlichen Auseinandersetzungen ja gerade dann erstritten wurden, wenn das nicht isoliert betrieben wurde von irgendwelchen sozusagen stillen Kämmerlein arbeitenden Fachkreisen, sondern wenn das gerade verbunden war oder Ausdruck war von einer gesellschaftlichen Kampagne auch. Und die Zusammenarbeit der GFF mit dem No-Pack-Bündnis zum Beispiel in Bayern ist ja so ein Beispielsfall. Also ich glaube, es kommt ganz stark darauf an, wie man das dann macht. Und da gebe ich dir recht, also die sozusagen Bezugnahme positiv auf das Gericht in Karlsruhe ist da mindestens problematisch, weil das wichtig ist, auch Entscheidungen, die von dort kommen, kritisieren zu können, die ja längst nicht nur positiv sind. Um ein Beispiel zu nennen, ich finde, alles, was an kritischen Maßstäben aus dem Verfassungsrecht abgeleitet wird, bisher vom Bundesverfassungsgericht an Strafrechtsnormen, ist total schwach. Also was man alles mit den Mitteln des Strafrechts sanktionieren können soll als Parlament, wenn man das nur irgendwie will, da wird quasi überhaupt nichts gefordert, ne? Bis hin zu so eugenischen Vorstellungen und Moralschutz, was diese Entscheidungen, diese unsäglichen Entscheidungen zum Strafbarkeit des Geschwisterinzests. Also es gibt viele Bereiche, in denen die Verfassungsgerichtsrechtsprechung nicht gut ist. Das heißt, wir beziehen uns positiv, auf Grund- und Menschenrechte, und die sind aber auch aushandelbar. Die sind nicht eindeutig festgelegt, was die jetzt bedeuten sollen, wie bei den Brettspielregeln jetzt von Halma oder so, sondern da muss man drum kämpfen, was aus denen abgeleitet werden kann. Und dann können ja die Grund- und Menschenrechte gerade auch helfen, anderen Organisationen, die sich einsetzen für gesellschaftliche Veränderung, und denen sozusagen, das ist ja der Sinn von Versammlungsfreiheit, nicht, dass sie irgendwo in Verfassung steht, sondern dass sie dann auch genutzt wird und auf der Straße sozusagen ausgelebt werden kann.
Okay, vielen Dank. Ich sage was zum Vorgehen, was wir uns überlegt haben. Erste Runde, das war jetzt ein zwei Eröffnungsrunden. Erster Schritt der Diskussion, dass jetzt nicht wir weiter Fragen stellen, sondern unsere Gäste untereinander sich vielleicht befragen dürfen. Ich würde sagen, es gab schon ein paar deutliche Unterschiede in den Nuancen, um es vorsichtig zu formulieren. Erster Schritt vielleicht Diskussion auf dem Podium, wenn ich irgendwo Meldungen sehe. Zweiter Schritt, wenn wir dann hier uns verständigt haben oder uns im Dissens verständigt haben, dann wollen wir Sie und euch einbeziehen. Also, möchte jemand was sagen? Bitte.
Genau, also ich hätte zwei Anmerkungen oder Fragen oder Sachen, die mir in der unterschiedlichen Bewertung aufgefallen sind. Also einmal würde ich gerne bei Andreas anknüpfen. Stimme auf jeden Fall zu, dass es irgendwie sehr wichtig ist und auch was wir als Bündnis sehr produktiv erleben, irgendwie unterschiedliche Politikformen vielleicht nicht gemeinsam zu machen, aber gewissermaßen solidarisch anzuerkennen und genau sich auch nicht daraufhin abzugrenzen, also gerade im Hinblick auf, herzlichen Dank. Die Stimme ist allerdings leider dauerfristig kaputt, das heißt, es hilft nicht so viel, aber es ist trotzdem ein netter Gedanke. Genau, und finde es aber eine zweite Sache wichtig, also während man sich, glaube ich, nicht auf der Basis der Aktionsform oder anhand dieser üblichen Gewaltfrage spalten lassen sollte, zumindest für uns als Bündnis, ist sehr klar, obwohl wir ein breites Bündnis sind, dass wir uns von menschenfeindlichen Ideologien abgrenzen, ganz besonders in so einem Bereich Polizei- und Herrschaftskritik war bei uns am Anfang ein krasses Problem, dass so verschwörungstheoretische und Querfrontkreise bei uns irgendwie auch sehr viel irgendwie das ganz toll fanden, weil das unterstrich ja ihre lange Befürchtung, dass in geheimen Zimmern gesteuerte Überwachung zunimmt und genau halt irgendwie die Herrschaft des Staates, die überall ist, von wem auch immer im Hintergrund betrieben, jetzt endlich bekämpft werden könnte. Und ich glaube, genau das irgendwie sehr wichtig ist, zwar sich nicht auf der Methode irgendwie abteilen zu lassen, aber dass es auch wichtig ist, irgendwie nicht mit Menschenfeinden zu marschieren und dass man auch gerade solchen verschwörungstheoretischen Ansätzen irgendwie auch auf einer wissenschaftlich fundierten Basis irgendwie entgegentritt, genau, weil man sonst irgendwie langfristig in eine Situation kommt, wo man nicht weiß, ob man irgendwie einen antiautoritären Protest machen möchte oder sich irgendwie gegen, weiß nicht, Zunahme von Herrschaft irgendwie stellt, aber sie dann eigentlich reproduziert. Genau, das, und da könnte man sich jetzt drüber streiten oder drüber diskutieren, wie das andere breite Bündnisse geschafft haben oder warum das da nicht passiert ist. Eine zweite Sache, die mir aufgefallen ist, würde ich anknüpfen an dem Spruch Stay calm, go to Karlsruhe oder auch an der positiven Message von Unteilbar, die ich war auf der Demo selber nicht, ich glaube, das war ganz, ganz großartig und richtig schön, dass es passiert ist, aber ich war auf einem Treffen zur Nachbesprechung, weil wir als Bündnis da auch teilgenommen hatten und stellte da fest, dass es irgendwie so eine Art von unterschiedliche Realität zu meiner sein zu sein schien, weil so die positive Atmosphäre und alles schien irgendwie super hoffnungsvoll, dass man auch mal selber wieder eigene Begriffe setzen kann. So, ich hätte dann ganz gerne immer gesagt, so, wo wart ihr eigentlich in Chemnitz und warum waren die 250.000 Leute eigentlich in Berlin auf so einer piesigen Demo und warum waren irgendwie bei dem Nazi-Marsch nach irgendwie den pogromartigen Zuständen in Chemnitz nur irgendwie, weiß nicht, 1.000 Antifa-Gegendemonstranten und so 5.000 Bürgerliche und wo waren da eigentlich alle anderen? Und ich glaube halt, dass es sehr wichtig ist, dass auch wenn eine positive Message gut ist und man sich auch das Recht irgendwie verlassen kann, wir die Dramatik unserer Zustände anerkennen, also zumindest für uns das Bündnis war klar, irgendwie diese Verschärfungen sind Teil von einem gigantischen Rechtsruck und einer unglaublichen faschistischen Gefahr. Und genau, ich glaube, es ist ganz wichtig, auch irgendwie so sich dann auch defensiv zu positionieren, wenn defensive Positionierung wichtig ist und das auch praktisch zu tun, also eben auch auf, keine Ahnung, dann darauf zu reagieren, wenn zunehmend Angriffe der Polizei passieren auf Geflüchtetenlager, wenn irgendwie Kriminalisierung von politischen Strukturen passiert und frage mich, vielleicht, damit es auch so ein bisschen diskursiver wird, muss ich jetzt davon ausgehen, dass Unteilbar irgendwie das nächste Mal auch zur großen Antifa-Demos aufruft und muss ich hoffen, oder kann ich hoffen, dass die GFF uns in München gegen diese Protestwelle gegen kurdische Aktivistinnen unterstützt, weil, genau, das ist ja meiner Meinung nach beides Formen von irgendwie staatlicher Repression oder von irgendwie großen direkten Angriffen sind und wie würden da so liberalere Akteure oder so sehr positive Bündnisse damit umgehen?
Ich fange vielleicht mal an. Ich würde mir das sehr wünschen. Ich wundere mich nur ein bisschen über die Zuschreibung, was Unteilbar macht. Unteilbar ist ja kein losgelöster eigener Akteur, sondern Unteilbar besteht aus den Leuten und Organisationen, die da mitmachen wollen. Das ist ja tatsächlich die Frage, was passiert, wenn ein Demobündnis entstanden ist und die Demo ist vorbei. Wer bleibt dann eigentlich als Akteurin übrig und wer nimmt sich sozusagen die Ermächtigung, für wen zu sprechen? Ich glaube, die Diskussion, ich weiß nicht, wenn du das als frustrierend oder als realitätsfern vielleicht erlebt hast. Ich glaube nicht, dass deine Sorge berechtigt ist. Ich glaube eher, dass es jetzt darum gehen wird, sich zu fragen, was sind eigentlich die Möglichkeiten, wie unteilbar den Mehrwert sozusagen politisch nutzen kann, den es gebracht hat, über die Arbeit, die die einzelnen Teilnehmenden oder Organisationen für sich schon tun. Also sei es, dass die Stärkung der lokalen Strukturen, also wenn wir jetzt über das nächste Jahr reden und wenn wir über die Wahlen reden in Sachsen und so weiter, dann ist das sicherlich eine der großen Punkte, die sich da oder Fragen, die sich stellen oder Punkte, die anzugehen sind. Ob jetzt unteilbar heißt, dass es immer ein Großevent sein muss, das wage ich zu bezweifeln und hielte ich auch für politisch vollkommen falsch, jetzt irgendwie zu versuchen, wir müssen jetzt auf jeden Fall immer die 250.000 knacken und das machen wir, indem wir uns, da müssen wir uns ja auch eingestehen, das, was unteilbar gewesen ist, ist ja bisher noch kein durch eine tatsächlich vernünftige Struktur gebautes bundesweites Bündnis. Das ist ein Bündnis, was auch bundesweite Organisationen und zum Teil Organisationen aus anderen Bundesländern mit einbezogen hat. Aber es ist noch kein bundesweites Bündnis. Insofern gilt es, diese Fragen, denke ich, vor allen Dingen vor dem Hintergrund zu diskutieren, was ist lokal an Strukturen da und kann unteilbar sozusagen das pushen, was zu pushen ist, oder Strukturen stärken oder eine Lautsprecherfunktion sein oder den Raum aufmachen, damit sich lokale Strukturen bieten. Dass der Punkt in dem Kampf gegen den ja sehr deutlich, zumindest in Diskursen und in der konkreten Bedrohung für bestimmte Personen bestehenden Rechtsruck und ja, den völkischen Diskurs, den wir ja jetzt auch immer lauter hören, dass das einer der wichtigsten Punkte ist. Ich glaube, das steht außer Frage.
Also zum einen, so in eurer Arbeit habe ich schon immer auch Fragen daran, dass ich, also andersrum, versammlungsrechtlich ist es immer eine Option gewesen, auch in Eilverfahren zu versuchen, Spielräume zu erweitern, polizeiliche Gefahrenprognosen auszuhebeln. Wir sind in Hamburg auch immer wieder den Gang in Fortsetzungsfeststellungsklagen gegangen, weil es dort die Hamburger Linie gab und wir einfach auch versucht haben, auch Spielräume auch zurückzuerobern. Es gab ja in Hamburg eine ganze Weile wirklich so absurde polizeiliche Auflagen. Also die Seitentransparenz durfte nicht länger als 2,50 Meter sein. Das Laufen, Hüpfen und Springen war per Auflage untersagt. Also es waren lauter wirklich auch Schikanen. Und das ist dann alles durchgeklagt worden und die Verwaltungsgerichte haben auch regelmäßig gesagt, so, das geht so gar nicht klar. Was ist das politische Ergebnis gewesen? Also Hartmut Dudde hat also drei dieser Verfahren quasi verloren und ist aber nun ja bekanntermaßen der Gesamteinsatzleiter von G20 geworden. Also dem hat es halt polizeilich überhaupt nicht geschadet, weil es einfach eine machtpolitische Entscheidung gab für ihn als polizeilichen Einsatzleiter. Die Welcome to Hell Demo, ich will immer so ein bisschen praktisch bleiben in diesen Fragen, da war es noch absurder, weil die Polizei hat eben einfach sich entschieden, wir lassen uns gar nicht mehr auf einen Klagweg ein, wir erteilen überhaupt keine polizeilichen Auflagen, sondern wir werden auf der Straße es durch die normative Kraft des Faktischen an diesem Tag auf der Straße klären. Also ziemlich westernmäßig und hemdsärmelig, ehrlich gestanden. Und da drin sehe ich so einen Nukleus, dass also so die Formel, ich habe es so ein bisschen mit dem Recht auch Macht abmildern, immer einen bestimmten kleinsten gemeinsamen Nenner mitdenkt, dass nämlich die Gegenseite sich auch an ihre eigenen Spielregeln hält. Und ich bringe jetzt bewusst dieses Wort auch nochmal hier in die Runde rein. Und ich ein bisschen die Sorge habe, dass ganz grundsätzliche Spielregeln plötzlich nicht mehr gelten in Zukunft. So, also dass es da auf einer sehr grundsätzlichen Ebene Dinge suspendiert werden, die eben jetzt noch eigentlich, das können die doch nicht machen. So, und ich insofern es auch wichtig finde, dass sich verschiedene Akteurinnen und Akteure eben nicht gegeneinander ausspielen lassen. So, das ist das eine, weil das politische Gegenbewegung auch insgesamt schwächt. weil ich schon das Gefühl habe, und das soll nicht Alarmismus sein, aber dass natürlich die Verwerfung des neoliberalen Systems, wo die große Hoffnung der vielleicht auch dogmatischen, aber vielleicht auch der undogmatischen Linken immer die war, dass die Zuspitzung dieser gesellschaftlichen Widersprüche auch die Öffnung für eine emanzipatorische Veränderung dieser gesellschaftlichen Verhältnisse öffnet. Und wenn ich aber jetzt einmal so die Runde gedanklich in den letzten 10 Jahren mache, was also in Europa gerade passiert, und es geht ja den europäischen Gesellschaften vergleichsweise gut, ist Nationalismus, ist eine zunehmende eben auch aggressiver innerstaatlicher Diskurs in den verschiedenen Gesellschaften, der jetzt ja auch anfängt hier in der Bundesrepublik, also in der post-wiedervereinigten Bundesrepublik ja auch durchzuschlagen. Und das Stichwort Gelbwesten, wo man ja auch nicht genau weiß, welcher Geist kommt da eigentlich aus der Flasche so. Also die Akteure in den ersten Wochen dieses Protestes, das waren keine emanzipatorischen Kräfte, sondern das sage ich jetzt ein bisschen ungeschützt, auch als These, das war die weiße französische Mittelschicht, die jetzt um ihre Privilegien fürchtet, weil das neoliberale Regime im Grunde auch bis in die Mitte der Gesellschaft Sicherheit aufgekündigt hat. Und da frage ich mich, ob, und dann kommen wir wieder zurück in diesen Diskussionskontext so, ob wir eigentlich mit dieser Zuspitzung der politischen Konflikte und des politischen gesellschaftlichen Klimas nicht gerade ganz schön auch an Boden verlieren.
Ich sehe es auch so, dass die Disziplinierung der Polizei in Deutschland schlecht funktioniert, erschreckend schlecht funktioniert immer noch, dass auch erfolgreiche Gerichtsentscheidungen sozusagen häufig nicht umgesetzt werden. Ich glaube, das ist offenkundig nicht nur im Versammlungsrecht. Gleichzeitig finde ich es gut, dass ihr trotzdem solche sozusagen Klagen oder Prozesse führt. Das sind auch, finde ich, ganz, wenn man ganz zynisch ist, könnte man sagen, das sind alles Fiktionen, aber das sind ja trotzdem nützliche Fiktionen, und die sozusagen aufrechtzuerhalten, könnte man ja ganz taktisch sagen, ist also das aufzugeben jedenfalls und sagen, okay, diese Spielregeln sozusagen hier einer bürgerlichen Herrschaft, die sind sowieso, stehen auf dem Papier, da halten die sich im Zweifelsfall eh nicht dran. Also das wäre, glaube ich, fatal. Man muss das weiter versuchen zu skandalisieren, Rechtsverstöße zu skandalisieren, gerade wenn es um grundlegende Grund- und Menschenrechte geht, und das kann man nicht, also das wäre ein völliges Eigentor, da zu sagen, das lassen wir jetzt von vornherein sein, weil das bringt uns ja im Endeffekt fängt nichts, wenn wir da Erfolg am Gericht haben. Gleichzeitig wäre es auch nicht sinnvoll zu sagen, das ist unsere, die einzige Art und Weise, natürlich, wie wir auf irgend so etwas hinwirken. Das ist aber ja auch, wenn wir bei dem Bereich Kontrolle oder Disziplinierung von Polizei bleiben, überhaupt nicht der einzige Ansatzpunkt in der Bürgerrechtsbewegung. Also bekanntermaßen wurde heute auch besprochen. Und natürlich gibt es alle möglichen anderen Ansätze, um da diese Zustände zu verbessern. Ich stimme auch zu, dass wir in Zeiten leben, in denen es etwas schwierig ist, so weiter optimistisch zu sein, dass sich sozusagen die Dinge im Großen und Ganzen doch irgendwie zum Besseren verändern werden. Andere Leute, vielleicht eine Frage des Naturells, sehen das ja ganz, ganz optimistisch auch von linker Seite und sagen, das ist jetzt so ein Backlash gerade, aber es ist so ein bisschen so ein letztes Aufbegehren, hier nochmal die letzten Tage des Patriarchats und so weiter. Das ist jetzt nochmal so eine kleine, aber im Endeffekt im Großen und Ganzen wird es alles doch und so weiter in eine bessere Zukunft gehen. Das fällt mir ein bisschen schwer, mich da so reinzudenken. Wenn man nach Polen schaut oder in anderen, in sozusagen nahen Ländern, ist ja schon sozusagen die autoritäre Wende oder die Schleifung von liberaler Rechtsstaatlichkeit, von Selbstständigkeit von Gerichten und so weiter schon weiter fortgeschritten. Aber umso eher, glaube ich, braucht es doch jetzt sozusagen möglichst schlagkräftige Organisationen, die auch die rechtlichen Mittel halt versuchen zu nutzen. Also jetzt sozusagen von vornherein zu kapitulieren, wäre ja so ein bisschen so wie Selbstmord aus Angst vor dem Tode. Das wäre nicht so sinnvoll.
Ja, die Frage, die sich mir stellt, ist aber, ob wir nicht ein bisschen zu kurz springen. Wenn die Analyse ist, dass das, was wir im politischen Bereich erleben, Resultat der globalen ökonomischen Veränderungen unter dem Stichwort Neoliberalismus ist und was wir dann als Folge an den politischen Strömungen in Europa sehen und was wir als Folge sehen, wie der Staatsapparat umgestaltet wird, ob wir dann nicht schon per se in der Verteidigungshaltung den Kürzeren ziehen müssen wegen der Verursachungszusammenhänge und ob deshalb nicht ein Ansatz, ich komme jetzt nochmal auf unteilbar, die zwar sozusagen beliebig in der Konstruktion sind, aber die versuchen, von einem positiven Bezugspunkt auszugehen, ob das nicht strategisch der sinnvollere Punkt ist, als zu sagen, wir klagen gegen diese oder jene Bestimmung oder wir kämpfen gegen das Bayerische Polizeiaufgabengesetz, was alles richtig ist, aber ist es nicht zu kurz? Ist es nicht das Scheitern programmiert?
Ich finde, du vermischst zwei Sachen ein wenig, also auch wenn es um bei der Gesellschaft für Freiheitsrechte um strategische Prozessführung geht, geht es immer gleichzeitig auch um konkrete Angriffe gegen Menschen, in deren Rechte eingegriffen werden. Ich finde in diesem Moment es immer legitim, die Rechte zu verteidigen. Und wenn wir es jetzt mal nur aus der, ich spreche jetzt mal so aus anwaltlicher Perspektive vielleicht, ohne den politischen Hintergrund, natürlich ausgesprochen wünschenswert, das auch noch mit mehr Know-how oder mehr drumherum machen zu können, als wir das als vielleicht als Einzelanwältin machen können. Die Frage ist ja, stelle ich es gar nicht zur Debatte, aus Angst, mir die schlechte Entscheidung abzuholen? Oder, also das wäre tatsächlich auch nicht mein Begriff von Verteidigung und so würde ich mich jetzt auch verstehen als radikale Demokratin, die selbstverständlich immer den Vorrang der Menschen- und Bürgerrechte vor jeglichem staatlichen oder wirtschaftlichen Interesse zu verteidigen hat. Das halte ich auch für politisch ausgesprochen wichtig, davon überhaupt keinen Zentimeter abzurücken. Und das will ich nicht gleichgesetzt verstanden wissen mit einer Rechtsstaatgläubigkeit, dass sozusagen nur das Verfassungsgericht mir meine Rechte retten kann, sondern dass das heißt, keinen Zentimeter. Und das werden wir auch nicht in Frage stellen, dass wir da einen Zentimeter weichen. Politisch ist die Frage, ob das nicht das gefährliche Feigenblättchen sein kann, das jede Diskussion danach tötet. Insofern glaube ich schon, dass es immer zusätzlich eine andere politische Aktion braucht, die sich auch gar nicht unbedingt darauf bezieht, sondern die ganz anderen Rahmen steckt. Da ist vielleicht die Frage, und so würde ich deine Frage beantworten, aber jetzt erstmal nur aus der Erfahrung, etwas positiv zu setzen oder tatsächlich auch von dem politischen Verständnis wegzukommen, von der reinen Verteidigung in eine Frage, wie wollen wir denn gesellschaftlich sein, ein absoluter Motivator ist für Aktionen und auch andere, ich glaube, andere Räume eröffnet im Hinblick auf das, was du sagst, wie können wir auch Differenzen, die wir inhaltlich haben, aushalten, ohne uns zu spalten. Ich glaube, da ist das ein ganz wichtiger Punkt, sich zu überlegen, was haben wir eigentlich an gemeinsamen Vorstellungen.
Ein herausfordernder Blick. Das eine, was ich wichtig finde, ist, dass es legitim ist, im politischen Raum so etwas wie auch einen wahrnehmbaren, sichtbaren Prozess von Selbstvergewisserung zu organisieren. Und ich würde sagen, dass die Unteilbar-Demo da ein wichtiges Signal auch war. Also ein wichtiges Signal war durch, finde ich, einen scheinbar hegemonialen Diskurs in den Medien, der also wirklich immer nur noch in den Kategorien von Flüchtlingsabwehr argumentiert und von dem vermeintlich, was eben gesellschaftlich Konsens sei, dass ich das richtig fand, dass die Unteilbar-Demo da erstmal ein Signal gesetzt hat. Aber ich glaube, und das ist in den längeren Zyklen von Protest- und Widerstandsbewegung immer die Achillesferse dieser Mobilisierung gewesen, dass es irgendwann über den Widerstand gegen eine bestimmte politische Haltung hinaus dann aber die Akteurinnen und Akteure auch weggebrochen sind. Und also wenn man sich überlegt, dass in den 70er Jahren also Hunderttausende von Aktivistinnen und Aktivisten zu einer verbotenen Demo nach Grunde gezogen sind, dass es also 1981 also explizit als komplett verboten geltende Demo in Brockdorf eben trotzdem da Zehntausende von Leute hin sind und auch militant dort, das ihr Recht, dort ihre Meinung kundzutun, auch durchgesetzt haben. Und trotzdem, wo sind diese Menschen alle geblieben? So, also die haben sich auch reduziert darauf, dass sie bestimmte Rechte versucht haben zu verteidigen, aber die dahinterstehende grundsätzliche Frage eben auch nicht mit ausgefochten haben. Und das ist für mich immer die Folie von politischer Aktion, in diesem politischen Spannungsfeld eben auch zu arbeiten. Und was meine eigene politische Aktivität in diesem Kontext angeht, eben auch zu sagen, ich mache auch pragmatisch Politik. Also ich beteilige mich an Kämpfen gegen Gentrifizierung und versuche auch in diesem Kontext politische Kontroversen gegen Investoren zu führen, weil sie eben auch Ausdruck sind von der Kommerzialisierung, von der Kapitalisierung gesellschaftlicher Zustände. Wohl wissend, dass jemals in Hamburg die Zyklen auch immer wieder abflauend sind. Und was ich glaube, was jetzt politisch im gesellschaftlichen Raum aber auch steht, von diesen Konjunkturen wieder zu versuchen, auch langfristig Strukturen zu etablieren. Die antirassistische Demo, die es jetzt in Hamburg im September gab, war ja auch tatsächlich der Versuch, auch von Teilen der autonomen Bewegung wegzukommen von diesem patriarchalen, wir organisieren uns für Flüchtlinge und geben denen Rahmen, sondern zu sagen, die sind selber Akteure und Akteure da drin und die haben auch einen eigenen politischen Spielraum und Gestaltungsraum da drin und wir sind Teil eines Bündnisses, aber diese Gruppen sind eben aber auch Teil der Formulierung dessen, was man politisch will. Und ich glaube, dass das der mögliche neue Weg sein kann, eben auch auf den Politikfeldern, die hier vertreten sind, darauf mehr auf Nachhaltigkeit, aber auch mit einer klaren, auch radikalen Haltung da drin, sich gemeinsam zu organisieren.
So, wir würden jetzt ans Publikum übergeben. Vorausgeschickt die ernst gemeinte Ansage, bitte keine langen Co-Referate zu halten. Es sind einfach viele Leute hier. Und wir möchten möglichst vielen Leuten die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen oder Positionen wirklich irgendwie wirklich kurz und knapp, aber nicht über mehr als die 5 Minuten ausgedehnt. Da greifen wir dann ein und schneiden das Wort ab. Genau, und wir haben beschlossen, weil wir davon ausgehen, dass es viele Fragen gibt, erstmal immer 1, 2, 3 Fragen zu sammeln und dann zu gucken, dass wir das hier vorne verteilen.
Dankeschön. Ich möchte noch mal ganz zum Anfang zurückkommen. Und zwar, es wird den Autonomen immer vorgeworfen, ihr seid gewalttätig. Von euch, wenn ich euch so zuhöre, da bin ich mir nicht sicher, ist es so, wenn sich der Staat an alle Regeln richtig hält, dann darf er Gewalt anwenden. Ist das etwas, dem ihr zustimmt? Ja oder nein? Also seid ihr grundsätzlich gegen Gewalt? Also wenn ich sage,
es werden Fragen gesammelt.
Dann kann ich das so nicht machen, aber dann habe ich noch eine Anmerkung, ja. Der Philosoph Kant, ja, also der deutsche Oberindianer, ist ja noch intellektuell immer noch und so Theorien über den Staat und so sind auch immer sehr viel auf Kant basiert, hat gesagt, Anarchie ist Ordnung und Freiheit ohne Gewalt. Und dann hat er aber auch gesagt, Republik ist Ordnung und Freiheit mit Gewalt. Und wenn man ihn liest, dann weiß man, er hat nicht an die Anarchie geglaubt, er war kein Anarchist, sondern war der Meinung, dass eben die Gewalt da sein muss, um eben diese Ordnung und diese Freiheit durchzusetzen. Und dem würde ich deutlich widersprechen. Und wenn ich euch höre, dann ist es, habe ich den Eindruck, ja, ihr wollt einfach, Staatsgewalt ist richtig, wenn die Regeln richtig eingehalten werden. Der Staat wird irgendwann perfekt, das ist irgendwann der Übergott und der hält sich dann an die richtigen Regeln und der macht dann das menschliche, gesellschaftliche Leben schön und harmonisch. Und das glaube ich zum Beispiel überhaupt nicht.
Ja, ich würde vielleicht auch noch eine Idee oder einen Gedanken noch mal reingeben, der mir so ein bisschen gefehlt hat. Und zwar, wenn man sich vielleicht auch die nächsten 40 Jahre überlegt, was passiert denn dann? Und so ein bisschen die Frage der Ökologie und die Grenzen auch dieses Kapitalismus, die objektiven Grenzen, die einfach ganz deutlich sichtbar werden, wenn ihr an den Bericht des Klimarats denkt oder auch den Zustand anderer Erdsysteme. Das war, als CILIP dann gegründet wurde, da war schon 6 Jahre davor, 1972, hat der Club of Rome die Grenzen des Wachstums das erste Mal benannt. Es ist relativ wenig passiert und auch, dass die Gesellschaft sich jetzt so entwickelt hat und vielleicht auch manche sagen, naja gut, es ist alles ganz ruhig geblieben, die Konflikte konnten irgendwie im Rahmen gehalten werden. Es basiert, glaube ich, auch zum großen Teil darauf, dass einfach immer weiter verteilt werden konnte und ja, die Grenzen des Wachstums eben nicht angenommen wurden, sondern die Menschen einfach dann weiter konsumiert haben. Und das wird jetzt bald enden. Das wird einfach vorbei sein, ob wir wollen oder nicht. Die Automobilindustrie muss aufhören zu existieren, wenn dieser Planet eine Zukunft haben soll. Das ist keine Polemik, sondern ich glaube, das ist Physik. Und dahinter bergen sich ganz erhebliche soziale Konflikte. Und da würde mich einfach interessieren, wie eure Sicht darauf ist und ob ihr mir vielleicht zustimmt, dass es das Recht braucht, um mit dieser größten Herausforderung, glaube ich, vor der die Menschheit hier stand, zurechtzukommen und das auch friedlich zu lösen, weil wenn wir es nicht friedlich lösen, dann ist der Planet endgültig am Ende und wir natürlich zivilisatorisch auch. Genau, wie ihr das vielleicht seht.
Also ich möchte jetzt doch nochmal auf die Frage nach dem Gang nach Karlsruhe zurückkommen. Also ich habe ja nichts dagegen, dass man klagt, aber ich finde, an bestimmten Punkten gab es immer sozusagen Bundesverfassungsgericht Gläubigkeit, aber sozusagen unser Dilemma besteht auch darin, dass wir beispielsweise in den Klagen, die wir gewonnen haben, also ich sage jetzt bewusst wir, weil ich mich da mit einbeziehe, dass wir gleichzeitig auch ein Stück verloren haben. Typisch war das Urteil zum BKA-Gesetz April 2016, recht großer Erfolg in dem Sinne, dass das Bundesverfassungsgericht einen großen Teil der Befugnisse, der neuen Befugnisse des BKA sozusagen für verfassungswidrig erklärt hat. Allerdings auch wiederum eine Vorgabe gemacht hat, die polizeiliche Aktivitäten im Vorfeld grundsätzlich und zwar sehr weitgehend absegnet. Und die Frage ist, was machen wir damit? In ähnlicher Weise geht es also auch für andere Bereiche, also auch im Asylrecht hatten wir es immer wieder, man kann es sozusagen reihenweise nehmen. Die Frage ist also, wie können wir auf der einen Seite diese Prozesse führen und sie auch unterstützen und auf der anderen Seite gleichzeitig sozusagen klar machen, dass unsere Wünsche, unsere politischen Absichten über das hinausgehen, was man in Karlsruhe erreichen kann. Das ist sozusagen meine große Frage. Also wir sollten uns bitteschön nicht von Karlsruhe fesseln lassen, sondern wir sollten dazu hingehen, Karlsruhe zu aktivieren, um das mal so zu sagen.
Ich will erstmal zu der ersten Anmerkung was sagen. Also ich habe das jetzt nicht so verstanden, dass man hier sich irgendwie in der Erfüllung der Staatsgewalt irgendwie das anstrebt. Und ich glaube, jede Person, die sich irgendwie mit kritischer Rechtsarbeit beschäftigt, ist immer in dieser Ambivalenz irgendwie gefangen zwischen einerseits einem Emanzipationsversprechen und gleichzeitig irgendwie ein Spiel nach Regeln. Und ich glaube, es ist ja nur eine Ebene, auf der man agiert und man ist ja vielleicht nicht nur irgendwie arbeitet mit Recht, sondern agiert auch anders als politischer Mensch. Und ich glaube, eine wichtige Aufgabe ist, oder ich glaube, viele Leute, die ja eben dann eben auch in der Anwaltschaft sich betätigen, ist ja eine Frage von, wie hält man den Rücken frei Leuten, die sich auch aktiv irgendwie in politischen Zusammenhängen irgendwie engagieren. Und da würde auch eigentlich meine Frage anschließen an Franziska Nehnmann, nicht nur als Repräsentantin des RAV, sondern auch als Anwältin für Strafrecht, nämlich wie verschiebt sich eigentlich auch die Rolle der Anwaltschaft durch eben die Polizeigesetze, dass sich sozusagen die Repression gegen Aktivistinnen ein Stück weit vorverlagert, wo vielleicht jetzt kritische Anwältin danach in der Begleitung der Repression sozusagen eine starke Rolle gespielt haben. Was passiert aber jetzt, wenn sich eben durch die neuen Eingriffsbefugnisse ein Stück weit das nach vorne verschiebt? Wie kann sich da eine kritische Anwaltschaft verstehen?
Ich versuch's mal. Ich weiß nicht, ob ich die Frage in ihrer Gänze erfasst habe, weil es ja sich um Zukunftsfragen dreht. Die Anwaltschaft ist ja schon Teil der Vorverlagerung geworden als Mitbegründung für Gefahrenprognosen. Das haben wir ja beim G20-Gipfel gesehen, dass die AnwältInnen, die tätig waren, schon als Teil der Gefahrenprognose bewertet worden sind durch die Polizei. Dagegen können wir uns sehr gut aufstellen und dagegen hat sich ja auch die Anwaltschaft aufgestellt im Sinne von, dass es da ja sofort Erklärungen auch der Anwaltskammern gab, dass das nicht geht. Das betraf jetzt sozusagen die Anwaltschaft als Teil der Gefahrenprognose. Ich habe jetzt nicht ganz verstanden, die kritische Anwaltschaft wird natürlich, wenn die Vorverlagerung immer weiter nach vorne geht, immer weiter auch vorne tätig sein müssen. Das in der Abwehr und das natürlich auch tun. Das wird einfach eine Mehrarbeit und eine Arbeit ins absolut schleimig-schwammige hinein, weil man natürlich gar nicht mehr weiß, wogegen man eigentlich verteidigen soll, wenn es gar nichts mehr braucht. Aber das heißt natürlich nicht, dass man die Arbeit damit aufgibt, sondern umso stärker und gemeinsamer führen muss. Vielleicht, ich weiß nicht, ob das die Frage beantwortet. Nochmal zu deiner Frage, Heiner, was machen wir eigentlich, wenn, das sieht man ja jetzt nicht nur beim BKA-Gesetz, im europäischen Geflüchtetenrecht, die Hirsi-Entscheidung hat im Prinzip die Vorlage dafür geliefert, wie die Staaten es halt anders machen. Also im Prinzip hat man ja bei diesen Fragen immer das Problem, dass wenn man sie klären lässt gerichtlich, dass man ja gleichzeitig eine Anleitung oder eine Denkanregung bietet. Das gibt es in allen Bereichen, sehen wir ja ganz, ganz häufig, gerade auch wenn Gesetze für verfassungswidrig erklärt werden, dass sich einfach der Gesetzgeber überlegt, wie kann ich es denn machen, um genau dieses Problem zu umgehen, was ich ja jetzt schon benannt bekommen habe. Das ist ja die Problematik. Anders als da politisch zu agieren, kann man nicht. Ich glaube nur, dass das kein Argument ist, dafür nicht gerichtlich zu agieren. Die Frage stellt sich, also jetzt, wenn wir jetzt nach Hamburg gucken und die Entscheidung sehen vom Oberlandesgericht zu dem Befangenheitsantrag der Staatsanwaltschaft gegen das zu milde Landgericht. Ich weiß nicht, ob ihr darüber Bescheid wisst, es ist ja irre. Da denkt man, vom Oberlandesgericht Hamburg darf man nie wieder irgendeinen Antrag stellen, weil alles, was da rauskommt, ist grauenvoll. Das kann man entscheiden in Einzelfällen, ob man das tut. Ich glaube, wenn man es mit Gesetzen zu tun hat, hat man nicht so richtig die Wahl, sondern dann ist es die Frage des Konzeptes, wie begleite ich das politisch oder schaffe ich es, die Umgehungsstrategie der sich vermutlich herausstellenden Verfassungswidrigkeit in die politische Arbeit schon mit aufzunehmen. Mehr fällt mir dazu nicht ein, nur dass ich denke, ich würde das eine Argument nicht gegen das andere stellen. Ich glaube, jetzt habe ich erstmal genug.
Ich versuche mich da kurz anzuschließen. Ich sehe das auch so im Umgang mit den Verfassungsgerichtsentscheidungen. Dieses typische Ja-Aber-Entscheidungen werden dann oft von so inneren Sicherheitsvertretern so versucht zu deuten, als seien das ja eigentlich jetzt so Rezepte, ne, wie so Kochrezepte, wie man es jetzt aber dann richtig machen kann oder so. Und als wäre das jetzt quasi so eine Art Vorgabe aus Karlsruhe, wie das jetzt aber geht. Und so ist es, das ist ja ein Kommunikationstrick oder ein Versuch, das irgendwie für deren politische Ziele zu nutzen. Dem muss man dann auf einer anderen Ebene entgegentreten. Und das kann man sozusagen nur durch durch Arbeit oder durch Kampagnen oder durch Protest machen. Das kann man dann nicht mehr so gut mit rechtlichen Mitteln machen, aber es kann trotzdem ja Teilerfolg geben. Es kann übrigens ja auch mal ein strategischer Erfolg sein von einer Klage, wenn sie juristisch überhaupt gar keinen Erfolg hat, weil sie zur Skandalisierung von Missständen taugt, weil sie etwas in der Öffentlichkeit anregt, weil sie vielleicht auch juristisch dann langfristig was andere einen Weg öffnet, der dann viel später mal einen Nutzen hat. Also ein Erfolg muss ja nicht immer nur ein positives sozusagen Gerichtsurteil dann sein von strategischer Prozessführung. Und der zweite kurze Punkt zu der Frage nach Ökologie oder der Auseinandersetzung um Umweltschutz. Die GFF will nicht unmittelbar sozusagen Verfahren führen, die auch die Umwelt- und Naturschutzverbände ja schon auch ganz gut aufgestellt in Deutschland im umweltrechtlichen Bereich führen. Aber was ich schon sehe als ein Gebiet, was auf uns zukommt, sind Situationen, in denen Umweltaktivismus betroffen ist von staatlichen Repressionsmaßnahmen, vielleicht auch von Maßnahmen von Wirtschaftsunternehmen, die da auf entweder Strafverfahren anregen oder auch zivilrechtlich vorgehen gegen jetzt zum Beispiel Braunkohleaktivistinnen oder so. Also sozusagen mittelbar sehe ich da schon auch Aufgaben für die GFF in diesem Bereich, nicht so sehr unmittelbar jetzt bei Klagen, wie sie dann qualifizierte Organisationen oder so, die es in diesem Bereich schon gibt, auch mit Prozessführungsmitteln schon betraut sind und erfahren sind, wie die sie dort schon führen.
Genau, ich glaube, zum Verfassungsgericht ist alles gesagt, ist irgendwie ambivalent, reicht nicht. Also für uns auch eine von vielen Möglichkeiten, deshalb irgendwie sich einzusetzen. Ich würde ganz gerne auf die erste Frage antworten. Mit einem klaren, ja, meine Utopie hat auch keinen Start. Ich weiß aber nicht genau, wann sie sich realisieren lässt. Und würde zwischendrin, genau, wurde ja schon ausgeführt, so darauf hinweisen, dass ich glaube, sehr wichtig ist in politischer Arbeit, irgendwie die Materialität des Staats anzuerkennen. Also so irgendwie, der Staat hat eine gewisse materielle Gewalt, mit der muss ich umgehen, wenn ich politisch arbeiten will, dass Polizisten bewaffnet sind und man sich nicht wehren darf, weil man sonst eingesperrt wird, damit muss ich irgendwie umgehen und das als Teil meiner politischen Analyse irgendwie verwenden, während ich irgendwie versuche, mich für eine bessere Gesellschaft einzusetzen. Und ich glaube, genau die Widersprüchlichkeit des Staates wurde ja auch benannt. So, ich muss auch mit der Widersprüchlichkeit irgendwie umgehen, dass ich möglicherweise möchte, dass eine Rechtsterrororganisation irgendwie staatlich ausgeschaltet wird, solange die Zivilgesellschaft dazu selber vielleicht nicht in der Lage ist, aber gleichzeitig eigentlich dafür bin, dass wir keine staatlichen Herrschaftsverhältnisse haben. Also es hat irgendwie ein widersprüchliches Phänomen und ich glaube, gut, das siehst du oder das sehen Sie bestimmt ganz ähnlich. Ich denke, das ist auch hier auf der Bühne hoffentlich relativ Konsens. Würde aber auch gleichzeitig sagen, klar, in meinem Bündnis ist es jetzt nicht so der Konsens, aber das ist auch, glaube ich, wichtig, solche Orte von irgendwie diverser politischer Arbeit, wo manche Leute sich natürlich irgendwie staatsfreundlicher positionieren, vielleicht nur was gerade als eine gewisse Übertretung gesehen wird oder als eine Ausnahme von einem sonst gut funktionierenden Staat, irgendwie diese Ausnahme quasi abzuschaffen. Und ich glaube, als solche Bündnisse sind auch tolle Bildungsorte, um irgendwie so den repressiven Charakter des Staates auch zu verdeutlichen oder klarzumachen. Zumindest ist es genau irgendwie was ich glaube, was man so... Und vielleicht gibt es ja auch dann andere Leute in dem Bündnis, die dann erklären können, warum der Staat auch irgendwie ganz tolle Funktionen hat, die ich noch nicht so gesehen habe. Und das kann ja gut sein. Ich würde zur Ökologie auch noch was sagen, glaube ich. War gefragt, oder okay, gibt es eine Rolle oder muss das Recht zwingend, das ist die einzige Möglichkeit, die wir haben, die ökologische Katastrophe aufzuhalten? Das ist eine super schwierige Frage, finde ich. Glaube, was ich ganz relevant finde, ist, dass momentan irgendwie der Kampf gegen irgendwie autoritäre Verschärfung und immer weiteres Zunehmen von Sicherheit, der Kampf gegen den Faschismus und der Kampf für die Ökologie irgendwie sehr ähnlich sind. Also wenn man sich das Beispiel Brasilien anschaut, dann merkt man irgendwie, dass die gleichen Leute, die autoritäre, gewalttätige Politik vorantreiben, auch die sind, die irgendwie die Klimakatastrophe verschärfen. In den USA sieht man das auch. In Deutschland müsste ich mich genauer damit beschäftigen, vermutlich sieht man es ganz ähnlich. Und das heißt, ich würde da auch genau versuchen, die Kämpfe nicht gegeneinander auszuspielen, aber halt auch immer bewusst zu sein, in welcher komplexen Gesellschaft man sich irgendwie bewegt und dass man genau verschiedene Kämpfe auch separat führen können muss, ohne dass man vielleicht die Verbindungen dann nicht mehr sieht.
Ja, ich würde zu den letzten beiden Themenkomplexen auch nochmal kurz was sagen wollen. Die Frage der Gewalt oder der Nichtstaatlichkeit, da finde ich, hast du eigentlich das schon tatsächlich gut auf den Punkt gebracht. Dem würde ich mich auch anstellen. Ich finde es aber immer schwierig, diese Fragen so in die große rosarote Idealkonstellation einer befreiten Zukunft zu verlagern, weil ich es eigentlich viel wichtiger finde, erstmal den Diskurs und aber auch den Widerspruch und den Streit in der Gegenwart um diese Frage von Gewaltförmigkeit und Gewaltfreiheit zu verorten. Ich glaube, das ist für die politischen Kämpfe wichtiger. Und da ist es mir jedenfalls wichtig, dann bleibe ich jetzt erstmal bei mir, dass ich glaube, dass es wichtig ist, dass das staatliche Monopol und auch die moralische Einforderung von Gewaltfreiheit, die lehne ich ab, weil eben ganz genau staatliches Handeln gewalttätig ist und genau durch diese ideologische Falle, dass die Protestbewegung auf Gewaltfreiheit verpflichtet wird und sich verpflichten soll, stattdessen aber staatliche Instanzen, Exekutivgewalt eben auch aufrüstet. Also das ist ja im Rahmen der polizeilichen Militarisierung ja völlig evident. Und ich bin der Meinung, dass man genau an diesem Punkt intervenieren muss und dem Staat auch dieses Monopol auf diese Ausweitung gewaltförmigen Handels also bestreiten muss. Und dass es in diesem Kontext eben auch eine legitime Auseinandersetzung um dann auch Gegengewalt geben muss. Dass das kriminalisierbar ist, muss ich, glaube ich, in diesem Kontext hier nicht groß vertiefen. Ohne dass man selber aber eben eine Gewalt, deswegen eine gewaltgeneigte Krawallnudel ist und irgendwie seine Identität daraus bezieht, möglichst viele Bullen zusammen zu latten oder was auch immer dann wiederum auch dort mitdiskutiert wird. Und das ist ja genau einer der Kernpunkte auch in der innerlinken Szene-Debatte in Hamburg, um diese Frage, wo verlaufen da auch die Konfrontationslinien, wo verlaufen da auch die Grenzen? So, wo ist es auch richtig, wenn die Polizei eine Woche lang eskaliert, wenn sie mit Wasserwerfern, Knüppeln, mit Tränengas, Gummigeschossen, wirklich alles von der Straße prügelt, sodass es an einem bestimmten Punkt auch richtig war, zu sagen, so, und dem setzen wir auch jetzt eine Grenze. Und da braucht es auch eine Antwort, wie sie an dem Freitagabend teilweise dann auch Aktivistinnen und Aktivistinnen auch gesucht haben. Es braucht eine Aktion wie auf der Elbschosse in dem Freitagmorgen, wo also Aktivistinnen und Aktivisten ganz klar als politisches Signal formuliert haben, ihr glaubt, dass ihr hier alles in Kontrolle habt. So, und wir zeigen euch und führen euch die Möglichkeit des Kontrollverlustes auch vor. So, und dieses Wechselspiel und dieses Beharren darauf, auch genauso gesellschaftlich auch zu intervenieren, das finde ich wichtig. Und diesen Raum, politischen Raum und dieses politische Agieren darf man sich auch nicht nehmen lassen. Man muss allerdings auch in der Lage sein, die politischen Konsequenzen auch dann zu tragen. Und man muss auch in der Lage sein, auch dann die politische Auseinandersetzung und Diskussion zu führen. Weil die Rote Flora ist ein Ort in der Schanze, der erstmal durchaus getragen wird von einer kritisch-solidarischen Nachbarschaft. Und deren Nervenkostüm war also nach dem G20 extrem strapaziert. Und da gab es auch berechtigte eine ganze Menge hochkritische Fragen an uns da im Schulterblatt 71, also da gab es Klärungsbedarf. Jedenfalls, da würde ich zu dieser Frage von Gewalt und Nichtgewalt das so dazustellen und die Frage der Ökologie. Ich habe ein bisschen den Eindruck, dass wir diese Frage hier in den Metropolen vielleicht deswegen noch nicht so sehr auf der Agenda haben, weil wir sehr privilegiert sind. Also Unwetter hin oder her, aber hier gibt es noch zurzeit ausreichend Zugang zu sauberem Wasser. Ich glaube, dass in den Staaten der sogenannten Peripherie, also in Lateinamerika, aber auch in Afrika, also politischer Kampf schon viel mehr genau mit diesen ökologischen Fragen eben auch verbunden ist. Sich also auch viel mehr gegen konkrete Staudammprojekte und sonstige Formen, die halt in die ökologischen Ressourcen eingreifen, dass es da also viel mehr ein Verständnis für gibt, dass das auch eine politische Frage ist und auch eine Frage von radikal militanten Kämpfen. Gerade bei der Welcome to Hell Auftaktkundgebung gab es Aktivistinnen eben auch aus Mexiko, die genau dieses Thema auch auf die Agenda gesetzt haben und gesagt haben, so, das ist unsere Realität. Und Aktivistinnen und Aktivisten, die in diesem Kontext auch Landbewirtschaftsbewegungen aktiv sind, die werden erschossen. Von der Polizei, von Milizen. Und deswegen glaube ich, dass in den globalen Kämpfen ganz viele Menschen da schon dran sind, das auch verstanden haben und dass das eher was mit unserem privilegierten Situation hier in Mitteleuropa zu tun hat, dass das noch nicht angekommen ist, weil der Hintergrund der Intervention, dass das eigentlich eine zentrale Frage werden muss, das teile ich einfach.
Okay, wir haben noch ein paar Minuten. Ich will, bevor ich noch eine Frage stelle, vielleicht aus meiner Sicht nicht unbedingt die Soße der Harmonie über die Diskussion kippen, aber ein paar Punkte zusammenfassen, wo ich denke, da sind wir uns vielleicht doch relativ nahe alle. Ich greife das auf, was Sie gesagt haben, unterschiedliche Ebenen des Agierens. Und wenn wir die unterschiedlichen Ebenen betrachten, würde ich beim Individuum anfangen. Und ich glaube, niemand im Raum ist der Auffassung, dass es sich nicht lohnt, individuelle Rechte einzuklagen, auch vor Gericht einzuklagen und sich die bestehenden Instanzen und Möglichkeiten des Rechtsstaats zunutze zu machen, um Individualpositionen zu verteidigen. Der zweite Punkt, wir haben über Karlsruhe, wir haben über die Verfassung, wir haben über den Abendbrot, den Kampf um Verfassungspositionen geredet. Auch da würde ich sagen, ja, auch das natürlich verschenken wir nicht verbürgte Grundrechte aber wir müssen realisieren, dass die Justiz kein Selbstläufer ist, sondern dass sie natürlich nur, nicht was heißt natürlich, sondern dass sie in dem Ausmaß und in der Richtung argumentiert, das Recht auslegt, die Verfassung auslegt, wie es in der Gesellschaft reklamiert ist. Ja, und die Widersprüchlichkeit des Staates sehe ich nicht als von Natur ausgegeben, sondern die Widersprüchlichkeit des Staates ist etwas, was wir aus einer bürgerrechtlichen, aus einer widerständigen Perspektive permanent herstellen müssen. Ja, und darin würde ich die Aufgabe sehen. Deshalb glaube ich auch nicht, dass die ökologische Katastrophe von Staaten geregelt wird. Wenn man sich etwa die Logik des Kyoto-Protokolls anguckt, indem man aus der Luftverschmutzung noch ein Geschäft macht, sehe ich überhaupt keine positive Vision. Die machen aus dem Weltuntergang noch ein Geschäft. Hauptsache, sie verdienen bis zum Schluss. Wenn es nicht, und das war ja dein Hinweis, wenn es nicht einen globalen Widerstand gibt, den es dann zu organisieren gilt. Mit anderen Worten sehe ich allenfalls Hilfsmittel oder Instrumente, die beschränkt genutzt werden können, aber in der Organisation und Selbstorganisation, von denen die guten Willens sind, sage ich das mal halb biblisch, da sehe ich den entscheidenden Ansatzpunkt. Letzte Ebene, Gewalt. Wer gegen Gewalt ist, muss gegen den Staat sein. Der Staat ist die Einrichtung, die die Gewalt monopolisiert und die in Gesellschaften den Glauben aufrechterhält. Letztlich könnte das menschliche Zusammenleben über Gewalt gelöst werden. Deshalb löst das nicht die Fragen auf den anderen drei Ebenen. Aber es ist schon eine klare Orientierung, die auch handlungsleitend sein kann, zu sagen, ihr seid doch diejenigen, die die Gewalt anwenden und die wenden die Gewalt ja nicht an, weil etwa die Lebenschancen von allen Menschen in unserer Gesellschaft oder allen Menschen auf dem Globus gleich verteilt sind und sie für das Recht von allen sind, sondern der Staat ist ein Herrschaftsinstrument, in dem die privilegierten Interessen und Gruppen in einer Gesellschaft breiter privilegiert bleiben. Und deshalb finde ich, muss man bei all dem auch diese Perspektive betrachten. Jetzt haben wir noch, ein paar Minuten haben wir noch, um sozusagen das egoistische Anliegen zu formulieren, das wir ja eigentlich hatten, das wir doch von euch hören wollten, was denn unsere bescheidene Zilip dazu beitragen kann, euch in den unterschiedlichen Foren zu unterstützen.
Bitte. Also ich sehe zwei sehr vordringliche Rolle, muss zugeben, dass ich die Ziele jetzt nicht so gut kenne. So. Also ich habe jetzt würde deshalb ein bisschen generalisieren, auf was wäre die Rolle. Und es tut mir auch unglaublich leid. Würde aber so ein bisschen generalisieren, was könnte die Rolle von einer systematischen, wissensbasierten Analyse in irgendwie politischen Kämpfen gegen, weiß nicht, staatliche, autoritäre Veränderungen sein oder auch gegen den Staat generell, je nachdem, welche Position man da eben bezieht. Und ich glaube, ich sehe da ganz besonders zwei, oder zumindest fallen mir jetzt zunächst zwei ein. Und zwar einmal irgendwie ist es, so systematische Analyse darzubringen, also in Bewegung hineinzutragen. Also ich habe gestern Abend zum Beispiel bei diesem, ich denke, sehr basalen Einführungsvortrag irgendwie sehr viel darüber gelernt, wie, weiß nicht, sich Polizeirecht in den letzten, weiß nicht, Jahrzehnten verändert hat. Und kam irgendwie dazu, okay, während uns, glaube ich, zu Unrecht immer vorgeworfen wird, dass wir lügen als Bündnis, stellte ich doch fest, okay, ich habe da doch sicher Wissenslücken, die ich irgendwie systematisch erfüllen könnte. Und ich glaube, es ist irgendwie so eine Zeitschrift wie Zilip, die sich einer systematischen Analyse verschreibt, die aber trotzdem irgendwie lesbar ist, auch für Aktivistinnen. Das ist da irgendwie sehr wichtig, weil man sich irgendwie dort informieren kann, während man seine politische Arbeit vorantreibt. Und genau, glaube, das ist ganz besonders auch deswegen wichtig. Ich hatte ja kurz erwähnt, so diesen Kampf gegen, weiß nicht, regressive Staatskritik oder Verschwörungstheoretiker. Ich glaube, da ist auch für eine wissensbasierte Community, die sich mit Staatskritik beschäftigt oder mit Rechtskritik, auch irgendwie sehr wichtig, in diesem Kampf präsent zu sein und eben die einzige Alternative, die man hat, wenn man irgendwie versucht, eine progressive oder emanzipatorische Zukunft zu erkämpfen und nicht nur den Widerstand an sich verherrlicht, ist es eben dann, keine Ahnung, auf der Basis fundierter Analyse zu widersprechen und irgendwie zu versuchen, ein Argument stark zu machen, was eine fundierte Herrschafts- und Gesellschaftskritik ist. Und genau, ich glaube, das ist, sind so die zwei zentralen Rollen, die ich sehe. Und ich denke, da macht Zilip sehr vieles gut, aber ich könnte jetzt redaktionell oder so wenig dazu sagen, weil ich sie nicht so gut kenne.
Ja, ich gebe zu, ich bin nicht vorbereitet auf die, das ist so eine Art konkrete Heftkritik oder so. Soweit ich die Zeitschrift bisher wahrgenommen habe, würde ich sagen, sozusagen der Kurs ist grundlegend ja total sinnvoll und interessant und ich lese die Zeitschrift gerne. Also sozusagen dran zu bleiben bei den Themen der ja der Polizeikritik, der Bürgerrechte, der Demokratie, vielleicht auch Fragen der wie sich Logiken vermischen von Polizei, Geheimdiensten, Militär und so weiter. Das haben wir jetzt ja nur so am Rande, wenn überhaupt, gestreift. Also das sind ja Themen, die weiter aktuell sind und wichtig sind. Digitalisierung bringt ja auf verschiedenen Ebenen, also neben Vorteilen auch ungeahnte Überwachungs- und Kontrollmöglichkeiten. Wir haben mit dieser Ausdifferenzierung noch dazu im Föderalismus in Deutschland auf den verschiedenen Ebenen ja die unterschiedlichsten Sicherheitsbehörden, die alle ihre eigenen Regeln haben, um es jetzt mal simpel zu sagen, im Endeffekt dann aber ja meistens die Daten, die sie dann da haben, hintenrum wieder alle miteinander teilen und so weiter. Also die Grenzen, die es mal gab oder das Trennungsgebot und so weiter, zum Beispiel zwischen Polizeien und Geheimdiensten, sind was, wo ich auch finde, man weiter drum kämpfen sollte, soweit es das noch gibt, es aufrechtzuerhalten, das eigentlich auch auszuweiten. Der NSU-Komplex hat eigentlich, dachte ich, die Chance geboten, mal darauf hinzuwirken, dass die Inlandsgeheimdienste vielleicht nicht komplett abgeschafft werden, aber grundlegend gestutzt und werden. Das Gegenteil ist ja fast so ein bisschen passiert. Aber das ist natürlich ein großer Komplex, finde ich, auch weiterhin für allgemein für die Bürgerrechtsbewegung. Wir haben auch noch nicht so viel gesprochen jetzt über einen weiteren Themenbereich, den ich auch für die GFF, aber allgemein für die Bürgerrechtsbewegung wichtig finde, also das Vorgehen gegen Diskriminierung, gegen rassistische Ausschlüsse, das war heute in anderen Veranstaltungen Thema, Racial Profiling und so weiter, verdachtsunabhängige Kontrollen, diese ganze Thematik, Gefahrengebiete. Also es gibt natürlich viele Themen, wo ich denke, dass sich die Arbeiten irgendwie berühren werden, hoffe ich von uns und von anderen Bewegungen oder Gruppen, NGOs im Bürgerrechtsspektrum und der Zeitschrift.
Ich mach's mal relativ kurz, weitermachen auf jeden Fall. Ich denke, das, was die in der Form, wie die Polizei aufrüstet, was wir jetzt aus der anwaltlichen Sicht am meisten in den versammlungsrechtlichen Kontexten mitkriegen, ist natürlich die Macht des Faktischen, die wir versuchen müssen anzugehen. Ich finde, euer Beitrag ist zu verstehen, was die neue Macht des Faktischen sein wird. Und dafür, also wir müssen ja die Gefahrenprognose Polizei vorab stellen können. Welche Gefahr geht von der Polizei aus in den konkreten Konstellationen? Und ich glaube, da leistet ihr den wesentlichen Beitrag. Und ich bitte euch, das weiter zu tun.
Ja, ich finde, da darf man ruhig mal Zustimmung ausdrücken. Also ich muss ja ehrlicherweise sagen, ich bin relativ davon überzeugt, dass in meinen politischen Zusammenhängen die Zielib nicht gelesen wird. Das muss man mal so ehrlicherweise feststellen. Ich aber gleichzeitig auch schon mal was beitragen durfte. Insofern habe ich da vielleicht auch so eine merkwürdige Funktion in diesem Kontext, aber ich finde, dass die CILIP tatsächlich sowas wie die intellektuelle Waffe im politischen Kampf an dem Punkt ist, weil sie genau auch das Konfliktfeld analysiert, in dem politische Kämpfe geführt werden. Und glaube ich, wer es denn liest oder sich damit auseinandersetzt, eben auch tatsächlich ein Bewusstsein dafür schafft, eben auch bestimmte gesellschaftliche Konfrontationsligen, eigene Privilegien eben auch zu erkennen. Also genau mit den Stichworten eben, also was ist Normalität und für wen gibt es eben keine Normalität? Also dass ein präventiver Sicherheitsstaat eben politische Arbeit eben sehr weit und sehr im frühen Zeitpunkt kriminalisiert, dass aber gleichzeitig auch gesellschaftliche Gruppen stigmatisiert werden, identifiziert werden in Sicherheitsdiskursen auch. Und dass ich glaube, dass eine Wahrnehmung durch die verschiedene Bandbreite der Beiträge in den letzten Jahren dafür einfach auch geschärft worden ist. Stichwort eben EU-Kontrollregime, das Schwerpunktheft mit dem Thema Racial Profiling und so weiter und so fort. Und das ist total notwendig und deswegen würde ich auch mich dir anschließend weitermachen.
Okay.
Okay. Also, das Fishing for Compliments hat funktioniert. Schönen Dank. Rieke, du hast das Schlusswort.
Ja, ich darf jetzt... Ich darf mich bei euch bedanken, weil eine Konferenz zu organisieren ist das eine, aber es macht überhaupt gar keinen Sinn, wenn niemand kommt. Deswegen sind wir unglaublich zufrieden, dass so viele unterschiedliche Leute hier auch zusammengekommen sind. Genau. Wir sind jetzt soweit durch. Ich kann euch jetzt noch alle einladen zum Aftershow-Getränk in die Ziegelstraße 5 bis 9. Wer sich hier nicht auskennt, folge uns einfach. Wir gehen auch mit einem großen Pulk gemeinsam hin. Das sind so 10 Minuten Fußweg. Aber trotzdem das dichtgelegenste, was wir finden konnten in Mitte, wo wir uns sonst auch nicht alle so viel aufhalten. Genau, also kommt einfach hinterher, es wird ein paar Häppchen und Musik geben und ja, und auch alles andere. Zeit für Gespräche und Debatten. Applaus